Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück. Ich hoffe gestärkt und voller Elan. Ich rate gut aufzupassen, weil da gerade in diesen Themen, die schon angesprochen wurden, Stichwort, wie viel Frequenz, Radfuß ist verträglich und wie weit geht's und wann geht's nicht mehr. Und auch viele aktuelle Projekte, die sich gerade in Österreich abspielen, sind da dabei. Ich darf gleich anfangen mit der Titelseite. Sie sehen da den sogenannten Kohlmarkt. Der befindet sich in der inneren Stadt, im ersten Bezirk in Wien, Stadtzentrum. Und verbindet das Stadtzentrum mit der Ringstraße. Sie sehen da hinten so ein schönes Gebäude mit dem grünen Dach. Und noch 500 Meter weiter hinten ist die Ringstraße, die wirklich die komplette Innenstadt umschließt. Und der Straßenzug wäre eine potenzielle Hauptradroute. Parallel dazu gibt es eine Einbahnstraße, die noch nicht geöffnet ist. Und aus dem Grund gibt es diese Route noch nicht. In die eine Richtung schon, dieser Parallelgasse, aber in die andere nicht. Die städtische Politik hat sich bisher nicht getraut, diese andere Gasse zu öffnen, auch aufgrund des Gegenverkehrs von Rad und Bus, weil es nicht so einfach war. Und deswegen gibt es in dem Kohlmarkt jetzt seit 20 Jahren der Fußgängerzone das erste Mal die Radfahrerlaubnis. Ein Pilotversuch für ein Jahr zu den Lieferzeiten und zur Nacht. Und bisher gibt es keine großen Auffälligkeiten. Wir erwarten, dass der Pilotversuch positiv beendet wird und nachher auch darüber gedacht wird, das Projekt auszuweiten. Funktioniert insofern gut, weil dann tatsächlich dieser Effekt eintritt, der zuvor schon geschildert wurde, wenn es wirklich am Einkaufssamstag voll ist, dann schieben die Leute dort, weil das Fahren nicht mehr möglich ist. Aber der Normalzustand dort ist nicht, dass es nicht möglich wäre, sondern an den gewissen Zeiten. Ich darf dann ganz kurz anfangen, mich selber vorzustellen, ein bisschen was über die Radlobby erzählen, wer wir überhaupt sind, nachher über die rechtlichen Aspekte in Österreich einzugehen, zu erklären, wo wir uns gerade in Österreich befinden in der Diskussion, wie viel gibt es schon, wie viel wird es kommen, geben aus den Richtlinien eine kleine Schilderung, welche Kennwerte in Österreich empfohlen sind und insgesamt 8 Fallbeispiele präsentieren, wo es Fußgängerzonen in Österreich gibt, die geöffnet wurden oder nicht, oder eben auch in der Schweiz. Um zu fangen, was ist eigentlich die Radlobby? Wir sind ein Bundesverband der 9 Landesorganisationen, die Interessensvertretung des Alltagsradverkehrs. Bin ich ein bisschen vorbelastet bei dem Thema, aber ich versuche das möglichst beidseitig gut abzudecken. Wir haben auch in zahlreichen Gruppen in Österreich, in zahlreichen Gemeinden in Österreich Gruppen, die sich dort treffen als Aktivisten und einmal im Jahr, zweimal im Jahr mit der Politik, mit der Verwaltung reden, was man denn in der Gemeinde verbessern kann. Ich selber bin seit 8 Jahren im Radverkehr aktiv, seit 2 Jahren mache ich die Verkehrsplanungsabteilung und seit 1.1. auch die Sprecherrolle auf Österreich-Ebene. Zu den gesetzlichen Bestimmungen geht recht schnell, weil fast alles ähnlich ist wie in Deutschland. Andere Verkehrszeichen, links in Österreich, rechts in der Schweiz, muss extra beschildert werden, prinzipiell ist dort kein Fahrzeugverkehr erlaubt. Und diese extra Beschilderung von Ausnahmen ist möglich und zwar flexibel. Wir haben da ein 12-zeiliges Pamphlet, das man lesen müsste, um zu wissen. Aber ganz unten ist so ein Radsymbol mit einer Uhrzeit 22 bis 10 Uhr, so wie bei den Lieferzeiten oder eben auch in der Schweiz. Und ja, die Zone muss begonnen werden und beendet werden. Wenn man dort fahren darf, also wenn es so eine Ausnahme gibt, für welches Fahrzeug auch immer, gilt Schrittgeschwindigkeit, in Österreich ist das Nebeneinanderfahren mit dem Fahrrad erlaubt, was sonst verboten ist, bis auf einige Ausnahmen. Es ist ein der Sicherheit entsprechender Seitenabstand, Tiefenabstand gegenüber Objekten und auch Personen zu halten. Beim Verlassen gilt in Österreich die Fließverkehrsregel, es gibt die Unterscheidung zwischen ruhendem Verkehr und fließendem Verkehr, also man hat dort Wartepflicht gegenüber dem Rest. Und es gibt sehr beschränkte Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge rechtlicher Art. Also prinzipiell dürfen nur Fahrzeuge in Fußgängerzonen abgestellt werden, also halten oder parken, für die es auch eine Freigabe gibt. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel in Ihrer Innenstadt eine Fußgängerzone haben, mit Fußgängerzone meine ich jetzt wirklich die harte genannte Fußgängerzone mit speziellen Ausnahmen, aber ohne viel Durchzugsverkehr, dann dürfen Sie dort, wenn es keine Fahrradfreigabe gibt, kein Fahrrad parken. Auch nicht, wenn es Radbügel gibt oder auch nicht, wenn diese Radbügel markiert werden, weil in einer Fußgängerzone die STVO bisher nicht die Möglichkeit gibt, Fahrräder abzustellen. Das ist insofern dann ein Hindernis, wenn es beengte Verhältnisse gibt und man eigentlich große Fußgängerzonen möchte, aber die Leute halt auch einkaufen wollen und das Fahrrad wahrscheinlich mithaben, wenn sie nicht auf denselben Punkt zurückkommen, wo sie die Fußgängerzone erstmals betreten haben. Insofern streben wir an, dass diese Möglichkeit in Zukunft verbessert wird, dass auf erlaubten Plätzen das erlaubt wird und in Fußgängerzonen auch das Spielen mit sogenannten fahrzeugähnlichen Kinderspielzeug, generelles, aber auch Ballspielen und ähnliches erlaubt, wenn es keine Gefährdung anderer darstellt. Dazu gibt es auch einige Urteile mittlerweile, wo Personen verletzt wurden durch spielende Kinder in Fußgängerzonen. Insofern eine Einschränkung gegenüber der Wohnstraße, wo das freier gehandhabt wird. Die Wohnstraße ist jetzt äquivalent zur Spielstraße, glaube ich, in Deutschland. Ja, wie ist die Situation in Österreich generell? Es gibt in den Städten, größeren Städten, relativ gute Akzeptanz der verkehrsarmen Zentralbereiche. Und in den Fußgängerzonen, sofern es sie gibt, ist größtenteils das Radfahren schon möglich. Es gibt viele Beispiele, wo es funktioniert hat. Es gibt auch einige Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Und Beispiele, wo man gerade evaluiert, so wie der Polmarkt, ob es sich bewährt oder ob man nicht andere Sachen andenken muss. Was sich als erfolgreich herausgestellt hat, ist, dass man nicht einmal plant, Richtlinien sucht, Kennwerte und dann baut, sondern dass man Pilotversuche macht, schrittweise einführt und dann startet mit den Schwachlastzeiten, das heißt in der Nacht, das heißt zu den Lieferzeiten, und wenn sich das bewährt, dann erweitert. Und das Bewähren, zum Bewähren komme ich dann noch am Ende, wie man das erhebt, weil das ist nicht immer nachvollziehbar. Und wenn es da eine Klärung gäbe, nach welchen Kriterien, wie das dokumentiert wird, dann gäbe es sehr viele Vorteile. Welche Verbesserungen wir sehen beim Thema Radfahren in Fußgängerzonen, ist ein wichtiges, nämlich die bessere Netzplanung und die Trennung auf Routenebene. Wir haben jetzt relativ viel davon gesprochen, wie Fußgängerzonen ausschauen, wie viel dort los ist. Es gibt aber ein ganz entscheidendes Merkmal, nämlich die Funktion. Welche Funktion hat diese Straße für den Fußverkehr, welche Funktion hat sie für den Radverkehr? Und da scheiden sich dann die Geister. Ich sage jetzt zwei Extrembeispiele. Ich habe eine Hauptradroute, die verbindet mir das Stadtzentrum mit dem Bahnhof und auch gleichzeitig eine Geschäftsstraße dort. Ist das der konkrete Widerspruch, wo es dann mögliche Konflikte gibt, weil einfach in den Starkverkehrszeiten dann einfach die Nutzungsdichten so hoch sind. Andere Beispiele gibt es, wo einfach eine Radroute durch ein Gebiet führt, was nicht so intensiv begangen wird, wo dann eine Fußgängerzone vielleicht gar nicht die optimale Variante ist, sondern ich dort eine Wohnstraße andenke oder eben eine Fahrradstraße mit entsprechend weiten Gehwegen oder der Unterschluss eben im Stadtzentrum, wenn es wirklich so dicht genutzt ist, dann eben keine Radfreigabe, weil sich so eine Fläche nicht ausgeht als exklusive Fußgängerzone. Die Entscheidung kann ich aber nicht vor Ort treffen, weil da habe ich schon die Fußgänger, da habe ich schon die Radfahrer, sondern ich muss sie auf Routenebene treffen. Ich muss zuerst das Fußgängernetz, die Innennutzungen und das Radnetz anschauen, um Doppelnutzungen oder nicht vereinbare Nutzungen desselben Raums zur selben Zeit möglichst zu vermeiden. Ausnahmeregelungen, dadurch, dass es bisher keine großen Standardisierungen gibt, haben wir einen relativ großen Wildwuchs in Österreich. Es ist dann wirklich bei jeder Fußgängerzone anders, teilweise auch in mehreren Abschnitten der Fußgängerzone anders, zu verschiedenen Zeiten. Und wenn man im Verkehrsgeschehen unterwegs ist, ist es nicht immer möglich, diese Tafeln so zu verstehen. Für den Radfahrer und Fußgänger setzen wir da auf die Piktogramme in den Zusatztafeln. Früher hat man das ausgeschrieben, mittlerweile werden hauptsächlich Piktogramme verwendet. Und das nachvollziehbare Verfahren zur Öffnung, bisher war es in Österreich so, dass Fußgängerzonen primär durch den politischen, verkehrspolitischen Diskurs oder dann auch eben Bürgeranliegen bearbeitet wurden, gestaltet wurden oder auch geöffnet wurden. Das war nicht immer nachvollziehbar, nach welchen Kriterien das geöffnet wird. Und da wäre es sinnvoll, ein standardisiertes Verfahren heranzuziehen, wo man Kriterien hat, wo man sagen kann, okay, habe ich, und das muss ich verbessern, damit es möglich ist, oder eben, es ist deshalb ausgeschlossen. Welche technischen Empfehlungen gibt es? Ich hoffe, wenn es zu technisch wird, bitte schreien. Es gibt vier verschiedene Arten, nämlich die generelle Freigabe. Es gibt die Möglichkeit, Durchfahrtsrouten durch die einzelnen Fußgängerzonen zu machen. Was sehr beliebt ist, ist, die Randbereiche zu öffnen, während der Kernbereich nicht geöffnet wird, eben aufgrund der Nutzungszahlen. Und eben die zeitliche Freigabe in den österreichischen Richtlinien, das ist die sogenannte RVS-Richtlinie für das Verkehrs- und Straßenwesen, sind Längsneigungen von größer als 6% als ungünstig ausgewiesen, einfach aufgrund der Fahrgeschwindigkeiten. In der Schweiz sind sie da relativ restriktiver, so reden davon, dass sogar bei 2% Längsneigung schon die Geschwindigkeiten erhöht sind. In Österreich ist die RVS leider kostenpflichtig, deswegen einige Inhalte hier, es kommt auch später ein Diagramm, In der Schweiz können Sie diese Empfehlungen auch herunterladen online. Es gibt ein Papier von der Fußverkehr Schweiz und der ProVelo Schweiz in einem Förderungsprojekt, wo sie Empfehlungen ausgearbeitet haben, nach welchen Kriterien gemeinsame Flächen von Fuß- und Radverkehr, sie haben es allgemein behandelt, inklusive Fußgängerzonen, unter welchen Kriterien was empfohlen ist. Zur Frage zuerst, ob es sinnvoll ist, an gewissen Punkten eine Trennung einzuführen. Da muss ich sagen, im Längsbereich eher nicht, also im Längsverkehr. Wenn es um konkrete Knotenpunkte geht, wo eine stärkere Fahrzeugroute, sei es normale Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge oder auch die Radrouten, eine Fußgängerzone gewähren, dort macht es dann teilweise sehr wohl Sinn, um eben definierte Querungsstellen zu haben, wo eben für beide Verkehrsteilnehmer oder für beide Verkehre vorhersehbar ist, aus welcher Richtung wer kommt. Zur Gestaltung, sehr vorteilhaft, Gestaltungselemente am Rand anzubringen, sei es vertikal oder eben im Boden selbst, um die Fahrzeuge, Radfahrer und Lieferfahrzeuge in die Straßenachse in die Mitte hineinzubringen, weil aufgrund der Nähe zu den Fassaden einfach eine erhöhte Gefahr ist durch Ein- und Ausgänger oder eben weil die Sichtbeziehungen nicht da sind. Deswegen Fahrbahnmitte. In Österreich gibt es zu den Dichten recht, also zwei Kennwerte, nämlich einerseits einen Stellwert von einer Fußgängerin pro 10 Quadratmetern für den Bemessungsfall und die sogenannten verträglichen oder bedingt verträglichen Verkehrsstärken, die man auf einen 5 Meter Querschnitt bezieht. Und das ist dann dieses Diagramm da unten. Also man schaut sich an, welche Radverkehrsmenge habe ich in Radfahrer pro 5 Minuten und wie viele Fußgänger habe ich auch in Fußgänger pro 5 Minuten. Da habe ich einen Punkt in diesem Diagramm und kann ungefähr abschätzen, bin ich in einem verträglichen Maß, in einer verträglichen Dichte drin in der Nutzung oder außerhalb. In der Schweiz ist es anders geregelt. In der Schweiz werden für den Fußverkehr Level of Service definiert, wo praktisch verschiedene Qualitätszustände von keine Behinderung bis stark behindert im Sinne des Verkehrsabflusses definiert wird. Und dort wird angestrebt, dass wenn Rad freigegeben wird, im Regelfall nicht die Kategorie A, also die beste Kategorie für den Fußgängerverkehr, verlassen werden sollte. Das steht auch in diesem genannten Papier. Und eine Mindestbreite wird empfohlen, von 4 Metern auf unter gewissen Bedingungen, wenn es eine Engstelle gibt, sind auch 3 Meter auf Abschnitten empfohlen. Das war zu den generischen Inhalten. Jetzt würde ich zu den konkreten Beispielen gehen. Ich habe versucht, die Extreme aufzuzeigen, in welchen Dimensionen sich das Radfahren in Fußgängerzonen bewegt, aber eben auch die aktuellsten Entwicklungen. Ich fange an, das ist am Stadtrand von Wien, Otterbringer Straße. Die nächsten 3 Beispiele sind praktisch auf einer Linie von Wien hierher. Wir gehen von ganz draußen, einer extensiven Nutzung, wo um 15 Uhr die Gehsteige hochgeklappt werden, sagen wir. Hier fahrt eine Straßenbahn durch, eine Linie als Umkehrschleife, die wendet da hinten und fahrt dann wieder auf die Hauptstraße. Hier war früher eine Hauptstraße durch, radial, wurde dann in den Zeiten der Massenmotorisierung. Hinter dieser Kirche wurde eine Alternativstraße angeboten für den motorisierten Verkehr. Man hat diesen Platz komplett dem Umweltverbund überlassen in Form einer verordneten Fußgängerzone, aber eben auch Hauptradroute. Und hier vorne ist ein Umkehrplatz für Kraftfahrzeuge. Funktioniert, weil einfach die Nutzungen so extensiv sind, also so wenig los ist, dass es so gut wie keine Konflikte gibt. Bei der Beschilderung sehen Sie diese großen Radpiktogramme. Das Verkehrszeichen ist falsch aufgestellt, sollte 90 Grad verdreht stehen, weil das steht, ist für diese Fahrbahn hier gedacht. Fallbeispiel 2. Auf derselben Linie gehen wir jetzt direkt ins Stadtzentrum, die sogenannte Kärntner Straße. Hier hinten haben Sie den Domplatz, den Stephansplatz. Die Kärntner Straße ist eine radiale Verbindung aus der Ringstraße. Früher mit 10.000 Autos pro Tag belastet, nach Viktor Grohe in den 70er Jahren Verkehrsberuhigungskonzept. Und U-Bahn darunter verkehrsberuhigt als Fußgängerzone, mehrmals umgestaltet, das ist ungefähr die repräsentative Nutzung dort. Dort schließt sich Rad- und Fußfreigabe, Fußgängerzone und Radfreigabe aus, weil dauerhaft mit sehr starken Nutzungen zu rechnen ist. Wo wir ansetzen und versuchen, Verbesserungen zu erreichen, ist, dass die Straße praktisch vom Stadtzentrum bis zum Ring rausgeht, das bedeutet, sie teilt die Innenstadt und da sind keine Querungsmöglichkeiten vorgesehen. Wir streben an, dass wir gemeinsam mit der Stadt eben eine oder zwei dieser Stellen für den Radverkehr als lokale Querungsmöglichkeit erlauben und würden dann anschauen, wie es funktioniert, weil man sich dadurch mit dem Rad einiges an Umweg spart auf doch relativ stark belasteten Kraftfahrzeugen belasteten Straßen. Und in der Mitte liegt die heute schon genannte Marefa-Straße. Sie haben jetzt kein so ein schönes Foto da, aber eins von vor 6 Tagen. Wien baut 3 neue U-Bahnen. Eine U-Bahn ist bereits verlängert und fast abgeschlossen. Die anderen beiden sind jetzt gerade im Bau. Hier entsteht dann ein 30 Meter tiefes Loch mitten auf der Marefa-Straße. Und warum habe ich das Bild hergenommen? Erstens, um zu zeigen, wie die Verkehrsorganisation ist. Also wir haben hier eine Einbahn, die geöffnet ist, kombiniert mit einer Fußgängerzone, die fürs Rad erlaubt ist. Wie die Marefa-Straße konzipiert wurde, war nicht klar, ob dort in Zukunft Fahrrad gefahren werden darf. Wir haben aber dort Radverkehrsanzahlen von ungefähr 8000 Radfahrern pro Tag und keine Umleitungsmöglichkeit. Es gibt hier 1 Kilometer weiter südlich eine große Straße, die aber de facto die Hauptbundesstraße durch Wien ist und rechts davon einige kleine Parallelgassen, die aber noch nicht als Hauptradroute tauglich sind. Es gab dann eine Abstimmung von der Stadträtin, die die Bewohner rundherum gefragt hat, die mit 51% für eine Radfreigabe waren des zentralen Fußgängerbereiches. Der geht von hier bis ungefähr dorthin. Dahinter ist eine Begegnungszone und hier davor ist eine Begegnungszone. Und warum habe ich das Bild genommen? Warum zeige ich eine U-Bahn-Baustelle? Das ist eine Fußgängerzone. Der komplette Querschnitt wurde auf das hier reduziert und auf hier 2 Meter. Und wir haben es geschafft, eben mit so großen Hinweistafeln, die auch davor stehen oder da hinten mit Achtung U-Bahn-Baustelle, Querschnitt stark verengt, bitte aufeinander Rücksicht nehmen, Fahrradfahren erlaubt, funktioniert das bisher. Es stellt sich ein gewisser Rechtsverkehr ein, wo Fußgänger rechts gehen, Radfahrer rechts gehen und Radfahrer in die andere Richtung auch rechts. Und trotz dieser Engstelle ist es möglich, dass man diese Hauptradroute aufrechterhält, weil die Leute aufeinander Rücksicht nehmen und man mit großen, wirklich großen Neonfarben und Plakaten darauf hinweist, auf diese spezielle Situation für diesen Zeitpunkt, für diese Monate, bitte wacht besonders auf. Von Seiten der Radlobby sagen wir, dass das für eine Hauptradroute eigentlich nicht der Standardfall sein sollte, sondern wir sagen, eine von diesen Seitengassen, nämlich die nächste, die sogenannte Lindengasse, ist seit 10 Jahren in Diskussion als bereits definierte Hauptradroute, aber noch nicht umgebaute, dass man dort eine Fahrradstraße einrichtet, um eben Leute wegzulockern von dem intensiv genutzten Bereich hin zu einer bisher weniger stark beradelten Straße und um dort aber mit Vorrang dann die Leute besser abwickeln zu können und so den Kernbereich zu entlasten. Anderes Beispiel, aber ähnlicher Fall, in Oberösterreich, in Linz, die sogenannte Landstraße verbindet das Stadtzentrum mit dem Bahnhof, klassische Bahnhofstraße, und in diesem Abschnitt schmal, es gibt dann noch einen schmäleren Abschnitt, wo früher auf den Straßenbahngleisen Kopfsteinpflaster war, das nicht verfugt war, Rüppelstrecke und ähnliches. Es war eine Einkaufsstraße, auch wichtige Radverbindung, die Leute sind dann teilweise auf diesen glatten Steinen daneben mit dem Rad gefahren, unerlaubterweise. Und es wurde dann erreicht, schon im Jahr 1998, dass ein neues Pflaster gelegt wird, das eben leicht befahrbar ist. Außerhalb des Jahrmarkts ist es auch weniger stark genutzt. Und bis heute funktioniert es auf einem großen Abschnitt von der Landstraße. Anderes Beispiel, kleinere Stadt St. Pölten in Niederösterreich. Wir haben hier auch eine Verbindung vom Bahnhof im Norden zum Stadtzentrum im Süden. Da sind sie von der Gestaltung her absichtlich Werbeplakate an der Fassade und auch von der Gestaltung her hier eine angedeutete Fahrbahn, die sich hier so weit ausschlängt wegen den Sichtbeziehungen. Damit vermittelt man Lieferfahrzeug, dort ist Liefern mit LKW auch erlaubt und den Radverkehr, dass er nicht auf diesen engen Bereichen fährt, sondern in der Fahrbahnachse. Funktioniert bisher so gut, dass in 3 Teilen von dieser Fußgängerzone in den letzten 10 Jahren das Radfahren erlaubt wurde. Dieser Teil wird jetzt gerade saniert und ist geplant, dass er nachher eben auch weiterhin erlaubt ist. Die Gemeinde hat begleitet mit Bewusstseinskampagnen, wo sich teilweise der Bürgermeister hingestellt hat mit dem Radl und gesagt hat, ja, der Schritttempo ist gut für alle. Und aufgrund der Enge, aufgrund der Nutzung, haben wir dort keine besonderen Konfliktberichte. Beispiel aus der Schweiz, die Innenstadt Zürich. War bis zum Jahr 2006 nicht mit dem Fahrrad befahrbar. Es gab aus dem Jahr 2000 eine Direktive, dass man die Innenstadt, die eben ein großer Block war im Radverkehrsnetz, der umfahren werden musste, schrittweise öffnet. Im Jahr 2006 gab es dann ein Konzept von 4 Routen durch die Innenstadt, die an einigen Stellen, 4 Stellen auch Fußgängerzonen betroffen haben. Das ist ein Bereich davon, die Kirchgasse, wo eben auch versucht wurde, durch die Gestaltung die Radfahrerin in die Mitte zu locken. Und dadurch, dass es nicht eine zentrale Route ist, die so stark befahren ist, funktioniert. Es gab dann im Jahr 2015 einen Vorstoß, wo man überlegt hat, aufgrund dieses Rahmenplans der Region, dem Stadtentwicklungsplan, die komplette Innenstadt zu öffnen. Da gab es dann kontroversere Diskussionen, weil man eben teilweise bereits geöffnet hat und es nicht ganz nachvollziehbar war, warum alles öffnen, auch der Fußgängerinteressensvertretung, die der Meinung war, dass eigentlich das bisherige Angebot ausreichen sollte. Und die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. Es wird erwartet, oder wurde erwartet im Jahr 2015, dass es 10 Jahre dauert, bis man zu einer Entscheidung kommt, um eben auch der Bevölkerung Zeit zu lassen, sich daran zu gewöhnen. Zürich hat da auch eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen in der Größe der Stadt, dass sie einfach diese 4 Routen geöffnet haben. An der Stadt Winterthur, weniger kontroversiell, interessanterweise, fast alle Fußgängerzonen in der Stadt geöffnet, hat aber auch eine längere Radtradition im Sinne von Fahrradkultur als Zürich. Dort war es weniger kontroversiell, eher akzeptiert, dass man der Verkehrsform Fahrrad eben auch Fläche in der Innenstadt zur Verfügung stellt, solange es eben verträglich ist. Über Verträglichkeit komme ich gleich zum nächsten Beispiel. Luzern, ganz interessant, wo sie die Fußgängerzonen freigegeben hatten. Es gab Berichte von Konflikten, knappen Situationen, Leute haben sich durch laute Fahrräder, die klappernd durchgefahren sind, erschrocken. Es gab dann einen glücklichen Zufall, dass die Uni dort eine Bachelorarbeit ausgeschrieben hat. Und so haben die das mal wissenschaftlicher untersucht und befragt die Leute, warum, wie kommt es zu Konflikten. Unter anderem kam dann raus, dass genau diese Gasse da, die Herfensteinstraße, bereits fürs Radfahren erlaubt war. Aber 60% der Antworten waren, dort ist Radfahren nicht erlaubt. Und man hat es dann recht einfach lösen können. Es gibt bis jetzt eigentlich ein gutes Vorbild in der Schweiz. Die wollen das aus Luzern eben auch in Bern duplizieren, dasselbe Prinzip, um eben auch darauf hinzuweisen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und in diesem Rücksichtsnahme-Hinweis ist die Botschaft auch versteckt, hier ist zu Fuß gehen und Radfahren erlaubt. Dass man, wenn man nicht das Verkehrszeichen mit dieser Zusatztafel sieht oder bewusst wahrnimmt, einem sonst vielleicht nicht so bewusst ist. Ja, zur Einschätzung der Lage, wie stellt sich jetzt die Situation dar? Wenn wir Einbahnen haben in Fußgängerzonen, gibt es so gut wie keine Unfallhäufigkeit. Es wurde zuerst genannt, wenn Unfälle passieren, Kollisionen analysiert werden, dann sticht der Unfalltyp heraus. Aber es gibt von der Häufigkeit keine Auffälligkeiten. Interessanterweise, vielleicht ist es Vorankündigung zur Marienfeldstraße, die wurde ja vor wenigen Jahren restauriert oder eben umgebaut auf Fußgängerzonen. Zuvor fuhren dort früher mal 20.000, dann 10.000 und jetzt fast keine Kfz mehr. Und wenn man sich die Unfallstatistik anschaut in der Kartenansicht, dann gibt es die Straße kaum mehr. Dann wird es wesentlich weniger Unfälle mit Personenschaden und bei uns läuft gerade eine Auswertung mit den Daten von 2017, die in Kürze veröffentlicht werden, was sich dort eigentlich getan hat seit dieser temporären Phase und dann dem endgültigen Umbau. Wenn man die Fußgängerzone für den Radverkehr öffnet, war ein wichtiges Argument, dass es einen Zusatznutzen gibt für die lokalen Geschäftstreibenden, Kunden, die bisher dann in andere Straßen ausgewichen sind, wo man besser mit dem Rad hinkommt, sind dorthin gefahren. Sind dorthin ausgewichen. Die Fragestellung ist, dass man eigentlich nicht empfehlen kann, eines für alles zu machen, sondern dass man sich anschauen muss, in dieser Straße, die ich mir vorliegen habe, welche Nutzung gibt es dort, welche Breiten habe ich, welche Radien, welche Sichtbeziehungen, welche zeitlichen Unterschiede zwischen Fußgänger- und Radverkehrsnutzung gibt es. Und da springt wieder diese Funktion hinein. Also welche Funktion hat diese Straße für den Fußverkehr, für den Kfz-Verkehr, für den Lieferverkehr und abgeleitet aus diesen Funktionen ergibt sich dann eine Anlageart, eine Führungsform, sei es die Spielstraße, Bewegungszone oder Fußgängerzone, die in diesem Fall dann die begünstigtere, die bessere Bedingung gibt. welche Voraussetzungen gibt es. Da muss man sich eben anschauen, die Verkehrszählungen vor Ort und auch die Stimmungslage unter den Benutzern der Fußgängerzone. Da hat er relativ gute Erfahrungen gemacht, praktisch mit Umfragen vor Ort, die Leute zu fragen, woran scheitert es, wo findet sie Verbesserungsmöglichkeiten. Und das lässt sich dann oft ganz einfach lösen, indem man zum Beispiel einen Belag verändert oder eben die Gestaltung so macht, dass keine Fahrzeuge mehr nahe an der Fassade fahren, sondern primär in der Fahrbahnmitte. Salamitaktik, schrittweise öffnen. Ausprobieren mit dem ersten Schritt, schauen, ob es sich bewährt und dann erweitern, zurückfahren oder so belassen mit dem ersten Schritt. Und um das entscheiden zu können, wie geht es eigentlich weiter, wenn ich mal versuche, braucht es eine nachvollziehbare Evaluierung. Es hilft nicht, oder es hat in der Vergangenheit nicht geholfen, wenn man sich auf Medienberichte stützt, auf Leserbriefe, auf wütende E-Mails von einigen. Es braucht, um belastbare Aussagen zu bekommen, wie sich das bewährt, die Befragung der Leute und zumindest ein Management dieser Beschwerden, wo es eine Stelle gibt, wo Zuschriften positiv oder negativer Art zu dieser Maßnahme gesammelt werden und wo sich dann jemand hinsetzen kann und sagen kann, okay, sind das berechtigte Beschwerden, was kann man dagegen tun oder betrifft es etwas anderes. Gut, das wäre von meiner Seite und ich würde dann die Fragerunde beginnen.
Ich habe zwei Fragen, das sind so Verständnisfragen. Zum einen haben Sie von sogenannten Durchgangsrouten in der Fußgängerzone gesprochen. Wir haben in Dresden fast alle unsere Fußgänger, also nein, wir haben alle unsere Fußgängerzonen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für den Radverkehr geöffnet und wir halten jetzt nichts davon, in Fußgängerzonen nochmal eine verkehrstechnische Anordnung, wie zum Beispiel in Fahrradstreifen, aufzubringen, weil der Radfahrer damit vermittelt wird, er hat jetzt seinen eigenen Raum. Und das wiederum erklärt sich dem Fußgänger nicht, denn der befindet sich ja in der Fußgängerzone. Habe ich das jetzt nur falsch verstanden oder sind Sie dafür, Durchfahrtsrouten für den Radverkehr direkt auszuweisen?
Ein Missverständnis. Durchfahrtsrouten meinen wir im Sinn von Hauptradrouten. Und wir sprechen uns nicht dafür aus, dass Hauptradrouten in Bereichen angelegt werden, wo Schrittgeschwindigkeit gelten aufgrund der Interessenskonflikte der Durchfahrenden und der lokalen.
Genau, also auch so wie wir das gesehen haben, da war das ein Missverständnis meinerseits. Und dann hatten Sie, das ist bestimmt auch ein Missverständnis meinerseits, stand trotzdem nach, in dem dritten Fallbeispiel war diese Maria-Hill-Straße, oder Maria-Hill-Ufer. Und da war mir die Beschilderung nicht ganz klar, das war ja eigentlich in der Fußgängerzone. Und trotzdem war dort dieses Einfahrtsschild. Aber der Autoverkehr ist dort komplett raus. Die Frage ist jetzt, also dieses ganz obere Schild, wieso Sie das dort hingesetzt haben, weil ja dort sowieso kein Auto mehr fährt. Also die Beschilderung erklärt sich mir jetzt nicht bis ins letzte Detail.
Es ist in dieser Fußgängerzone, also in dem unteren Bereich, gibt es eine Begegnungszone. Das heißt, hier fährt der Kraftfahrzeugverkehr bergauf. Man muss hier rechts abbiegen. Und als unterstützendes Merkmal wurden hier die Einfahrt verboten angebracht. Zusätzlich gibt es in der Fußgängerzone die Möglichkeit, Ladetätigkeit vorzunehmen, die hier natürlich nicht beschildert ist, weil man nicht möchte, dass Kraftfahrzeuge in beide Richtungen fahren. Ladetätigkeit darf nur von oben nach unten stattfinden.
Ja, Markus Leckstoff vom Institut Verkehr und Raum und Koordinierungsstelle Barrierefreiheit beim Landesinnenbeauftragten. Sie haben ja gesagt, die Unfallzahlen suggerieren Sicherheit oder geben objektive Sicherheit, das will ich auch gar nicht bestreiten. Wie ist es aber mit dem subjektiven Sicherheitsempfinden? Wir haben ja vorhin mal gehört Herrn Kiemann-Linden, das Kind an der Hand, also wenn quasi die Qualität für den Fußverkehr, der ja in der Fußgängerzone hoch sein soll, damit die Leute dort ja nicht nur ihr Geld ausgeben, sondern sich wohlfühlen, Aufenthaltsqualität haben. Also diese Frage, wie weit Sie dort Erfahrung haben, ja, da bin ich eigentlich auf der Suche nach einem Art Diagramm, das gibt es im Tourismus, wann so viel Autoverkehr da ist, das was die Attraktivität des Raumes steigt und damit die Nutzerzahlen wieder abnehmen. Da gibt es ja immer einen Zusammenhang, aber bestimmten Wohlfühls negativ beeinflusst wird, werden die Leute auch sagen, nee, da gehe ich auch gar nicht mehr hin, da fühle ich mich nicht wohl. Ich gehe lieber auf die grüne Wiese, kaufe dort ein, weil warum soll ich da hin, wenn ich sowieso nicht mich frei bewegen kann. Versteht ihr, auf was ich quasi, haben Sie da irgendwelche wissenschaftliche Grundlagen, die uns da weiterhelfen könnten? Hier auch, Sie haben das Diagramm gezeigt, quasi mit Radverkehrs- und Busverkehrsstellen argumentieren zu können, ab der und der Menge soll man es lassen oder bis dorthin geht's.
Danke für die Frage. Ist natürlich das subjektive Sicherheitsgefühl ist naturgemäß schwieriger in Zahlen zu fassen als das objektive Sicherheitsgefühl. Da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich hilft, die Leute vor Ort zu fragen. Nämlich konkret, wo liegen die Probleme und was gibt es, was stört das Sicherheitsempfinden? Wir haben zum Beispiel ein Beispiel dort gehabt, dass der Belag teilweise stufenförmig war, dadurch die Fahrräder plötzlich dann laute Geräusche gemacht haben und die Leute aufgrund dieses Geräusches erschrocken sind. Es gab auch am Anfang der Marienfelderstraße medial groß diskutiert, in der Realität dann ein Einzelfall, ein Kind, was sich von der Mutter losgerissen hatte, um zu einem Schaufenster zu laufen, und ein Radfahrer ist in 2 Meter Abstand vorbeigefahren, aber konnte eben nicht mehr rechtzeitig anhalten und das Kind hatte auf der Hand eine oberflächliche Schürfwunde. Ging als Personenschaden auch in die Unfallstatistik ein, auch in den Medienberichten. Wir haben uns das vor Ort angeschaut, eine Beobachtung gemacht, auch vor dem Umbau, das war der Vorteil gehabt von Daten von davor, und gegenübergestellt, wie viele Fußgängerquerungen gibt es dort und wie oft treten die in Konflikt, nämlich Konflikt mit knappes Manöver, kurz vor einer Kollision oder ähnlichem, mit anderen Verkehrsteilnehmern. Durch das zuvor dort viele Autos unterwegs waren, war die Datenlage eindeutig, nämlich dass es leichter ist, ohne Konflikte über die Straße zu gehen. Es gab auch mehr Querungsmöglichkeiten. Zu einer genauen Zahl, die das subjektive Sicherheitsgefühl beziffert, haben wir leider auch keine Werte, sondern pro Fußgängerzone Umfragen, wie das die Leute dort vor Ort erleben.
Anne Bellmann, Stadt Weimar, Verkehrsplanung. Ich habe noch eine Frage zu den Schwellwerten, zu den Grenzwerten, Radfahrer, Fußgänger. Ich könnte nochmal auf die Grafik gehen. Das fand ich ja ganz spannend, das war ja die Frage, die vorhin auch gestellt wurde. Ich habe sie nicht schnell geschafft, mir das abzuzeichnen. Können Sie einem das zur Verfügung stellen, bereitstellen, oder ist das geheim? Die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie können Sie das in der Praxis? Also ist das eine Gesetzgebung? Ist das verpflichtend, das eigentlich so durchzuführen, das auch zu prüfen? Also was ist, wenn ein Fußgängerzone freigegeben wurde und die Radverkehrsanstalt steigt massiv, wird die Fußgängerzone wieder gesperrt? Also wie ist die Praxis dort?
Ich würde mich kurz noch anschließen der Frage, auf welche Basis diese Grenzwerte entstanden, also auf Basis welcher Untersuchung zum Beispiel.
Ich sage zuerst, wo sie herkommen. Die RVS Radverkehr sind die sogenannten Richtlinien des Verkehrs- und Straßenwesens. Die sind in Österreich eine Empfehlung des Ministeriums, also eine Richtlinie, die zur Anwendung empfohlen ist, die den Stand der Technik widerspiegelt. Das bedeutet, wenn man sich, also kurz gefasst, wenn man sich daran hält und es passiert ein Unfall, der nicht auf eine Richtlinienabweichung zurückzuführen ist, gibt es keine Haftungsfragen. Wenn man von dem Stand der Technik maßgeblich abweicht und dadurch eventuell Schäden entstehen, können sich Haftungsfragen auftun. Zum Geheim oder nicht, habe ich zuerst kurz erwähnt, die RVS Radverkehr ist leider nicht kostenfrei. Ich habe jetzt da ein Diagramm drinnen, was dann auch in den Folien Niederschlag finden wird. Dort haben sie es drinnen. Und für die Fußverkehrswerte, da gibt es auch einige Zahlen drinnen, kann ich auch den Link dann in dem Dokument für das Protokoll bereitstellen. Und die dritte Frage war, auf Basis. Das war leider 10 Jahre vor meiner Zeit. Das kann ich aus dem Stegreif nicht beantworten.
Ja, und wie untersucht oder wie geschaut wird, wenn es mehr Radverkehr bei einer Radfahrt geschlossen würde,
wie das kontrolliert wird? Die RVS Radverkehr Anwendungsbereich ist die Planung und Errichtung von Straßen. Es gibt in Österreich bis auf die hochrangigen Kfz-Routen keine Bestandsbegutachtungen. Zum Leidwesen vieler anderen Verkehrsteilnehmer.
Ich hatte jetzt
von der Katzenhunde. Ja, schönen Tag. Mein Name ist Benz, ich arbeite in der Verkehrsbehörde in Wismar. Wir haben sehr wenige registrierte Unfälle in der Fußgängerzone, viel weniger als auf allen Radwegen. Also, wo wäre die Probleme eigentlich der wenn Radfahrer mit dem Kfz-Verkehr haben und in der Fußgängerzone, gibt es aber nach Aussage unserer Polizeibehörde doch eine relativ hohe Dunkelziffer. Gibt es dabei eben auch Aussagen dazu, weil es sind ja viele nicht bereit wegen so einer Rempelei oder es tut einen Augenblick weh und dann lässt es nach, also da jetzt irgendwie eine Anzeige zu machen.
Ja, es gibt glücklicherweise seit 2012 erstmals überhaupt eine polizeiliche Unfallstatistik mit mehr als Ort, Zeit und wer, nämlich welche Umstände waren, welche Uhrzeit, welche Tageslicht etc., wer auch der vermutliche Hauptunfallverursacher ist. Es gibt einerseits die polizeilichen aufgenommenen Daten und die Krankenanstaltsdaten, sei es von Krankenversicherungen, Krankenhäusern, und die legen relativ hohe Dunkelziffern im Radverkehrsbereich und Fußgängerverkehr nahe, die 20-fach, 15-fach über den polizeilich dokumentierten Fällen sind, besonders bei Alleinunfällen. Fußgänger, der über die Gehsteigkante stolpert, ausrutscht irgendwo, Radfahrer, der an einer Kante hängen bleibt und stürzt, wird in der Regel oder oft nicht polizeilich aufgenommen.
Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage von Seiten der Verkehrsbehörde. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie planen in Abstimmung mit der Stadt Wien, dass Sie auf dieser Fußgängerzonenroute auch ein bis zwei Querungsmöglichkeiten schaffen, um Verbindungen herzustellen für den Radverkehr. Wie sieht das denn aus? Wird das besonders ausgeschildert dann für die Radfahrenden, dass sie dort besonders Obacht halten müssen, weil sie jetzt ein kurzes Stück der Fußgängerzone queren, oder befinden Sie sich ohnehin in der Fußgängerzone, wo Ihnen freigegeben ist auf dieser Strecke, Radfahren frei? Für mich ist das immer ein bisschen schwierig, das Ganze dann halt auch in eine entsprechende Beschilderung oder ähnliches fließen zu lassen, wenn ich dort zwei unterschiedliche Nutzungsarten auch vom Straßentypus her kreuzen lasse.
Danke für die Frage. Spannend. Es kommt darauf an, welche Art der Querung es ist. Wenn ich von der Funktion ableite, habe ich nur eine Erschließungsfunktion, dass ich den Leuten einen kurzen Weg ermögliche, da durchzufahren, oder habe ich eine Querungsstelle, wo ich eine Hauptradroute durchlege. Wir haben relativ gute Erfahrungen in Wien gemacht, unweit dieser Stelle hier, 500 Meter vorne links, da quert eine Buslinie mit Fiaker, also die Pferdekutschen und Taxis und der Radverkehr, die Fußgängerzone, auf 20 Meter Querungslänge. Und dort wurde wirklich eine Fahrbahn durchgezogen und Fußgängerzonenende, Fußgängerzonenanfang. Diese definierte Querungsstelle funktioniert gut, wenn es eine hochrangige Verbindung ist, die quert. Wenn dort der Fußgänger den Vortritt haben soll, also sich zum Beispiel um eine Erschließungsroute handelt, der quert, sei es von der Musikschule zum nächsten Radweg oder ähnliches, die keine Hauptfunktion hat, dann würden wir dort einfach die bestehenden Fußgängerschilder, die rechts und links bereits stehen, mit den Ausnahmebeschilderungen versehen und einfach eine Möglichkeit schaffen, dort zu fahren, aber nicht als Hauptroute, um auf die erste Frage heutigen Tag oder vorigen zurückzukommen, nicht als Hauptroute ausschildern.
Gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte noch mal eine, die hat jetzt nichts direkt mit dem Radverkehr zu tun, aber wir haben es gerade angesprochen, die Pferdekutschen. Wir haben bei Ihnen auch die eine oder andere Pferdekutsche. Ist es bei Ihnen erlaubt, durch die Fußgängerzone zu fahren für die Kutschen oder wie ist das so geregelt?
Spezialfahrer in Wien immanent? Nein, nicht erlaubt. Aus Erhaltungsgründen. Wir haben das Problem, dass wir jährlich in der Innenstadt ungefähr eine halbe Million Euro in Straßeninvestitionen tätigen müssen, aufgrund der Fahrbahnschäden durch die Hufe. Und es gibt jetzt erste Versuche durch andere Bodenbelege und Fiakerrouten, die Abnutzung auf einige Routen, die man dementsprechend betüchtigt mit Betonoberflächen, festzulegen mit eigenen neuen Standplätzen. Und die Innenstadt versucht auch, die Fiaker eher auf die größeren Straßen außerhalb der Innenstadt zu verlagern und nicht durch die engen Gassen durchzuschieben.
Ich hätte noch eine Frage zu der angedeuteten Zonierung von Fußgängerzonen. Sie hatten ja vorhin gesagt, unterschiedlicher Belag soll helfen, gutes scheinbar auch teilweise den Verkehr in die Mitte zu ziehen. Wie funktioniert das bei Radfahrern, wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, gibt es in der österreichischen Straßenverkehrsordnung vielleicht auch die Möglichkeit, tatsächlich die zugelassene Nutzung innerhalb eines Fußgängerbereiches für Radfahrer auf einen bestimmten Bereich zu begrenzen, mittels Leitlinien oder sowas. Ich will jetzt nicht, was vorhin das Thema war, von bevor euch nicht der Radfahrer wurde, sondern wirklich muss den zugelassenen Verkehr dort zu beschränken.
Ja, gibt es, wird auch genutzt. Wir haben beispielsweise die Randlinie, das ist eine etwas dickere, durchgezogene Linie, die praktisch den befahrbaren Bereich vom Gehsteig bringt. Wird oft gemacht, wenn es an Ecken, so das erste Beispiel, keine Sichtbeziehungen gibt, dass man den Radverkehr rundherum leitet, oder man macht es durch den Belag selber, durch Kanten. In Österreich ist die Fahrbahn nicht automatisch vertikal von dem Rest der Straße getrennt. Also auch in der Marienfahrstraße gibt es hier primär Gehflächen und hier einen länglichen Randstein, der aber auf Niveau 0 liegt, der ebenerdig ist. Die Verkehrszeichen stehen nicht am Straßenrand, sondern stehen am Rand dieser Fahrbahn. Das heißt, rechtlich gesehen ist das hier Gehsteig und das hier Fußgängerzone. Dass man mit dem Rad da jetzt rundherum fährt, ist eine Baustellenlösung, aber ist dann so rechtlich wahrscheinlich gar nicht eindeutig.
Funktioniert.
Also wir haben bei der Marienstraßenerrichtung dasselbe schon gehabt mit diesen großen Neontafeln, die Leute besonders darauf hinweisen. Auf Social Media wird das angekündigt. Es gibt auch in den Social Media, auf den Online-Medien der Stadt für die Radfahrenden eine Information, dass diese Hauptroute da jetzt eingeschränkt ist und sie bitte Alternativrouten wählen, wenn das möglich ist. Und durch diese kombinierten Maßnahmen und die speziellen Hinweise vor Ort funktioniert es, und wenn die Nutzung so intensiv wird, das heißt, dass so viele Radfahrer sind, so viele Fußgängende, Gehende, dass es nicht funktioniert, dann schrecken Leute ab und schieben. Ist aber nicht der Bemessungsfall, sondern dann eine Anpassung an die Situation vor Ort.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Einblick.